Was ist eigentlich so gefährlich am Koran?
Ein Teil des Korans ergeht an die Muslime in einer Zeit, in der sie sich gegen eine Strömung durchsetzen wollen in der arabischen Welt, die die Ausbreitung des Islam verhindern möchte. Das heißt, es gibt eine klare Markierung von Gegnern. Ja, es gibt sogar Aufforderungen, den Islam mit Gewalt durchzusetzen im Koran. Wer das jetzt unvermittelt liest, der kann den Koran tatsächlich als Aufforderung zu Gewalt lesen. Jeder Muslim, der einigermaßen vernünftig nachdenkt, und das ist Gott sei Dank die Mehrheit der Muslime, antwortet darauf: Ihr habt in der Heiligen Schrift der Christenheit auch Gewalttätiges. Ja? Also gefährlich ist nicht gleichzusetzen mit jeder, der das liest, wird automatisch zum Terroristen.
Aber die Menschen, die in den deutschen, österreichischen, wo auch immer Fußgängerzonen einkaufen gehen und dann ein Buch mit der Aufforderung lies bekommen, das ist ja die Aktion im Augenblick, das wird ja wahrgenommen als etwas Gefährdendes. Können Sie das nachvollziehen?
Nachvollziehen kann man natürlich vieles, was man eigentlich auch nicht billigt. Ja? Ich kann schon verstehen, dass die Aufforderung, den Koran zu lesen, Menschen verunsichert. Aber eine Kultur wie die deutschsprachige ist es gewohnt, Stimmen von anderen zu hören, zu verarbeiten und zu beantworten. Also wenn Sie mich fragen, wie ich das beurteile, sage ich erstmal: Ich freue mich, wenn die Leute etwas lesen. Ich freue mich, wenn die Leute den Koran lesen. Ich freue mich, wenn die Leute sich auseinandersetzen. Die Mehrheit der Menschen, die hier das erste Mal mit dem Koran in Berührung kommt, entdeckt damit eine neue Welt. Entdeckt damit auch, dass es hier viel Diskussionsmöglichkeiten gibt und dass es ungeheuer anregend ist, sich mit dem Koran auseinanderzusetzen. Insofern ist die Aktion Lies erstmal nicht gefährlich, sondern bereichernd.
Bereichernd, aber Sie haben eben auch das Wort verunsichern benutzt. Was kann denn da verunsichernd daran sein, den Koran zu lesen?
Zweierlei. Zum Ersten ist mal verunsichernd daran, dass plötzlich einem ein neues, fremdes Buch unter die Nase gehalten wird und man das vielleicht auch noch liest. Verunsichernd daran ist, dass mit so viel Begeisterung eine andere Religion, die auch mit einer anderen Kulturprägung daherkommt, uns plötzlich so deutlich mit so viel Energie und auch mit viel Geld offenbar begegnet. Aber was jetzt nochmal verunsichernd daran sein kann, den Koran zu lesen, also wirklich auch da hineinzuschauen in dieses Buch, ist Folgendes. Bis auf die erste Sure, die ein Gebet ist, sprechen alle anderen Texte im Koran mit dem Anspruch: Hier kommt Gott selbst zu Wort und redet dich an. Diese Unmittelbarkeit haben sie auf der Seite der christlichen Bibel nicht. Die christliche Bibel sagt immer: Hier erzählt ein bestimmter Autor, hier schreibt der Apostel Paulus, hier bin ich, Lukas, dabei, die Jesusgeschichte dir, Theophilus, zu erzählen und so weiter. Dieser Anspruch, dass Gott höchstpersönlich und unvermittelt spricht, den haben sie zwar auch in manchen anderen heiligen Schriften, denken Sie an das Buch der Mormonen, aber der stellt natürlich dem, der das eigentlich nicht als Wort Gottes anerkennen will, die Frage: Wie wehre ich mich denn gegen diesen Impuls, der mit dem Anspruch kommt, hier redet mich Gott an? Ich möchte ja gerade als jemand, der tolerant und höflich sein will, nicht sagen: Na, das ist eine Lüge. Ja, aber wenn ich dann so höflich sein will, heißt das etwa, dass ich anerkennen muss, dass mich Gott mit diesem Wort anspricht? Meine Antwort darauf ist die: Mohammed hat den Koran aus einer Trance-Erfahrung heraus verkündet. Und deswegen ist es richtig, dass man sagt, das Wort, was ich heute im Koran lese, ist nicht einfach Mohammeds Dichtung. Aber Nicht alles, was Menschen in Trance sagen, ist deswegen schon vom Heiligen Geist. Aber jetzt noch ein dritter Schritt. Alles, was geschieht, alles, was ich höre, alles, was ich tue und was andere Menschen mir antun, kann in Gottes Geschichte eine gute Rolle bekommen. Deshalb ist auch so ein Impuls, den ich bei der Koranlektüre empfange, der mich und meine eigene Religion nochmal in Frage stellt, die Möglichkeit, dass auch dadurch Gott wieder einen Schritt in seine Heilsgeschichte wirkt, zum Beispiel, indem ich mich tiefer damit auseinandersetze, wer ich eigentlich sein will, wie ich eigentlich Gott dienen will, wie ich eigentlich meine eigene Religion und meinen Herrn verstehe.
Vielleicht noch mal ganz kurz zur Präzision. Gerade vor 2 Tagen hat Papst Benedikt noch einmal darauf hingewiesen, dass die Bibel göttlich inspiriert ist, dass es also menschliches Handeln ist, in dem sich Gottes Wort zeigt oder lesbar macht. Das ist im Koran anders. Wie ist die Theologie des Koran im Islam?
Wir unterscheiden in der christlichen Theologie zwischen Offenbarung und Inspiration. Wir sagen also, Gottes Handeln in Wort und Wirken ist nicht unmittelbar das, was ich im Schrifttext habe, sondern hier schreiben Menschen, die vom Heiligen Geist erleuchtet sind. Wie ist es auf islamischer Seite? Kann man sagen, der Prophet Mohammed hat sich seine Gedanken gemacht und wir, die wir als Muslime, ich übernehme jetzt mal die Sprechrolle der Muslime, wir als Muslime bestätigen jetzt, ja, das finden wir richtig und deswegen sagen wir, der Koran ist inspiriert. Nein, Gott hat, so die traditionelle, aber bis heute auch ganz verbreitete Auffassung, Gott hat Mohammed einen unmittelbaren Zugriff gegeben auf das im Himmel deponierte Urbuch, sein Wort, Gottes Wort, das er verschiedenen Propheten unmittelbar unter Umgehung von deren eigener Denkfähigkeit zur Verfügung gestellt hat. Also hier eine viel größere Unmittelbarkeit, eine Direktheit und deswegen nicht das Wort, der Koran ist inspiriert, sondern der Koran ist nach muslimischem Verständnis Offenbarung.
Das gibt mir aber gleich nochmal die Brücke, denn es geht ja nicht nur um das Verteilte, sondern auch um die Verteiler. Die sind ja nochmal auch in der Diskussion, um die Salafisten. Was für eine Theologie oder was für ein Schriftverständnis steckt dahinter?
Die Salafia ist eine Bewegung, die sich zwar auf das, was wir mittelalterliche Quellen nennen würden, beziehen, die aber eigentlich etwas typisch Modernes machen. Die sagen nämlich, unsere Zeit ist Produkt einer Verfallserscheinung. Wir haben unsere Identität verloren. Und wir müssen heute, um wieder echt wir sein zu können, zurückgreifen auf die Altvorderen, auf unsere großartigen ersten Vorbilder und die heißen auf Arabisch die Salaf, die Vorväter. Am Ende des 19. Jahrhunderts empfindet man in Ägypten diesen Identitätsverlust als eine große Herausforderung. Und es entstehen, weil in Ägypten damals auch die akademische Lage so etwas ermöglichte, modernisierende Islamauffassungen, Rückkehr zum ursprünglichen Islam, wie ihn die erste Generation der Muslime gelebt hat. Aus diesem Erbe, Rückbesinnung auf die erste Generation, speisen sich nun auch diese von Saudi-Arabien sowohl finanziell als auch intellektuell geförderten, in Deutschland und in anderen deutschsprachigen Gegenden auftretenden Salafiten ihre Grundgäste, Rückkehr zur ersten Generation, um eine Identitätssicherheit zu haben, um eine Antwort auf die mich bedrängenden heutigen Fragen zu bekommen und um auch dieses Image, das man vom Islam verbreitet, ach, da ist so viel Menschenwerk um die eigentliche Botschaft herumgelagert, wegzukommen.
Rückkehr zu den Ursprüngen ist ja notwendigerweise auch immer eine Fiktion. Ich kann ja nicht zurück in der Zeit gehen. Das geht uns Christen ja genauso mit dem Sprechen über die Urgemeinde. Trotzdem ist es ja attraktiv. Identitätsgewinn ist einer der möglichen Gewinne aus dieser Fiktion. Warum macht diese Fiktion uns so nervös? Warum ist es so gefährlich, sich auf diesen Weg zu machen?
Wer sagt, eine Bewegung aus dem 7. Jahrhundert nach Christus hat genau das getan, was wir heute tun müssen, der geht natürlich mit einer gewissen Blindheit vor. Der sieht die heutigen Herausforderungen an Religion, an Weltanschauung, an Lebensordnung nicht als konstruktive Fragen und interessante Herausforderungen, sondern als etwas, das ich nur damit beantworten kann, dass ich mich davor verschließe und über 1000 Jahre zurückgreife. Also die Auseinandersetzungsfreudigkeit ist bei solchen Rückgriffversuchen natürlich erstmal gering bis nicht vorhanden.
Ist das dann eher diese Verteilaktion, ist das dann eher eine Episode oder ist das ein Anzeichen für Probleme, die jetzt in Zukunft auf uns stärker zukommen werden?
Es ist ein Anzeichen dafür, dass verschiedene islamische Strömungen, Bewegungen sich uns deutlich als Herausforderung zeigen und auch in Zukunft zeigen werden. Problem sind solche deutlichen Islambezeugungen für die Christen in Deutschland nicht im Sinne einer Schwierigkeit. Sie sind Herausforderungen für uns, Lebensformen, Ausdrucksformen, auch Denkformen neu zu entdecken, wieder zu entdecken und zu entwickeln, die uns helfen, diesen interessanten Fragen und diesen wichtigen Herausforderungen, die uns die Muslime mit ihrer Glaubensüberzeugung stellen, Antworten geben zu können, die uns selber und der gesamten Menschheit zeigen, was es eigentlich heißt, heute glaubwürdig katholische Kirche, heute glaubwürdig ein Zeuge Jesu Christi zu sein.
Ganz spontan Ihre Antwort. Sie werden angesprochen, schon in der Fußgängerzone mit dem Buch des Koran in der Hand und der Aufforderung lies. Was sagen Sie einem Salafiten?
Ich sage, ich glaube, ich habe den Koran schon gründlicher gelesen, philologischer untersucht, besser durchdacht als du. Also ich habe jetzt noch keinen Salafiten in der deutschen Fußgängerzone in solche Verwirrung gebracht, aber ich denke zum Beispiel an die Taxifahrer in der Türkei, ich komme gerade aus der Türkei wieder, die sagen mir, haben Sie denn auch den Koran gelesen? Und dann fangen wir natürlich sofort an zu diskutieren. Und ich habe den Koran nicht nur einmal gelesen, ich lese ihn auch regelmäßig, ich lese ihn auch gerne und interessiert. Aber das heißt nicht, dass ich deswegen das, was dort geschrieben ist, als Gottes Wort annehme und übernehme.
Aber letztlich würden Sie sagen, da ist Dialog drin.
Klar, also jede ernsthaft gelebte Religion enthält nicht nur die Herausforderung, hier etwas dagegen zu sagen, sondern hier auch den anderen als gläubigen Gesprächspartner einzuladen, dass wir auch gemeinsam etwas zu bezeugen haben. Benedikt XVI. Hat ja sehr schön einmal, als er in England war, gesagt, Interreligiöses ist immer eine doppelte Bewegung. Ich bin face to face, ich bin dem anderen gegenüber und habe hier jemanden, der etwas anderes als ich glaubt und darüber können wir diskutieren. Aber es ist immer auch side by side. Wir sind Seite an Seite und können zusammen etwas bezeugen vor Menschen, die sich die existenzielle Frage, wer ist Gott für dich, noch nicht gestellt haben.
Ganz herzlichen Dank.